Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Manfred Götzke. Einen schönen guten Morgen. Nun also auch Matteo Salvinis Lega. Die Partei von Italiens Rechtsaußen soll Millionen aus dem Kreml erhalten haben. Warum Russland in Europa überhaupt rechte und nationalistische Parteien finanziert, das besprechen wir gleich. Außerdem geht es nach Zypern. Gemessen an der Bevölkerung nimmt zurzeit kein anderes EU-Land mehr Geflüchtete auf. Und auch heute geht es bei uns in die kroatische Region Slawonien. Wie gehen die unter 30-jährigen Serben und Kroaten dort mit der immer noch präsenten Kriegsgeschichte um? Putins Freunde in Europa. Sie heißen Le Pen, Frohnmeier, Orban und wohl auch Salvini, Italiens Innenminister. Seine rechtsnationalistische Lega soll Millionen vom Kreml bekommen haben, um damit den Europawahlkampf zu finanzieren. Tonaufnahmen stützen den Verdacht, dass ein Vertrauter Salvinis, Gianluca Savoini, für die Partei einen Millionendeal klargemacht hat. Jörg Seißelberg hat die Details.
In der Unterhaltung, die im Oktober vergangenen Jahres in der Lobby des luxuriösen Hotels Metropol stattgefunden haben soll, ist Savoini zu hören, der mit drei russischen Gesprächspartnern über mögliche finanzielle Unterstützung für die Lega bei der Europawahl verhandelt. Wir wollen Europa verändern. Wir wollen ein neues Europa, das so eng bei Russland ist wie früher. Savoini, Präsident der Freundschaftsgesellschaft Lombardei-Russland und laut Corriere della Sera eine Art Botschafter der Lega in Moskau, versichert seinen russischen Gesprächspartnern außerdem, Salvini persönlich stehe für eine neue Pro-Russland-Politik der Europäischen Union ein. Salvini ist der erste Mann, der ganz Europa verändern will. Gemeinsam mit unseren Verbündeten und Kollegen und anderen Parteien in Europa. Die Szenerie im Hotel Metropol erinnert an den Fallstrache. Konkret schlagen die russischen Gesprächspartner, die namentlich nicht bekannt sind, dem Salvini Vertrauten ein Ölgeschäft mit dem staatlichen italienischen Konzern Eni vor und bieten ihm an, vom gezahlten Geld könne ein gewisser Prozentsatz an die Lega fließen. Ein italienischer Begleiter Savoini sagt daraufhin, das Geld könne für die anstehende Kampagne zur Europawahl verwendet werden. 3 Millionen Tonnen Öl sollen demnach nach Italien geliefert werden, im Wert von 1,5 Milliarden Dollar. Die Staatsanwaltschaft Mailand bestätigt, dass sie seit Februar zu diesem Fall ermittelt. Damals hatte erstmals das italienische Nachrichtenmagazin Espresso in Auszügen über das Gespräch in Moskau berichtet. Savoini ist keine Randfigur in der Lega. Er war jahrelang Redakteur der Parteizeitung Padania, berät laut Espresso Salvini in seiner Russlandpolitik und ist auf einem Foto auf Facebook Arm in Arm mit Salvini auf dem Roten Platz zu sehen. Der Führer der Lega tut die aktuellen Enthüllungen als Geschwätz ab.
Sollte sich der Verdacht aber erhärten, wäre Salvinis Lega nicht die erste Rechtsaußenpartei in Europa, die entweder direkt vom Kreml finanziert und unterstützt wird oder enge Kontakte mit Putin und seinen Leuten pflegt. Gesine Dornblüt ist unsere Korrespondentin in Moskau. Frau Dornblüt, aktueller Fall nun also die Lega in Italien. Was meist man über weitere Verbindungen des Kremls nach Europa?
Eindeutig bewiesen ist ein Millionenkredit 2014 an Marine Le Pens Front National, wie der damals noch hieß. Damit wurde deren EU-Wahlkampf finanziert und der Front National wurde damals in Frankreich stärkste Kraft. Ansonsten gibt es immer wieder Medienberichte über mutmaßliche Geldflüsse an Rechtspopulisten und Europafeinde in verschiedenen EU-Ländern. Da ist es aber mit der Beweislage schwierig. In Großbritannien zum Beispiel, da gab es polizeiliche Ermittlungen gegen den Sponsor der Brexit-Kampagne, Aaron Banks. Auch da ging es um eine Millionensumme. Es hieß, das Geld stamme mit großer Wahrscheinlichkeit aus russischen Quellen, bewiesen wurde es bisher nicht. In Deutschland steht der AfD-Bundestagsabgeordnete Markus Frohnmeier im Verdacht, Unterstützung aus dem Kreml bekommen zu haben. Da gab es entsprechende Berichte eines internationalen Rechercheverbundes in diesem Frühjahr. Den Kollegen wurde ein geleaktes Strategiepapier aus dem Kreml-Umfeld aus dem Jahr 2017 zugespielt. Das war vor der Bundestagswahl. Und in dem Papier soll ein regelrechtes Wahlkampfprogramm für Frohnmeier skizziert sein. Frohnmeier streitet aber ab, finanzielle Unterstützung bekommen zu haben.
Putin lässt sich diese Unterstützung rechter, auch nationalistischer Parteien ja einiges kosten. Was ist denn das politische Ziel dahinter?
Es gibt ein Ziel, nämlich russische Interessen zu fördern. Und das heißt in erster Linie den Konsens gegen die Sanktionen gegen Russland, wegen der Krim-Annexion und wegen Russlands Aggression im Donbass zu zerstören. Und das versucht Russland mit unterschiedlichen Mitteln. Zunächst mal organisieren pro-russische Kräfte, oft eben Vertreter der nationalistischen Parteien, in verschiedenen EU-Ländern Mahnwachen, Meetings und andere Protestaktionen. Und sie organisieren und unterstützen auch Initiativen und Resolutionen, die sich gegen die Sanktionen der EU richten oder die Anerkennung der Krim als Teil Russlands fordern. Rechtspopulistische und nationalistische Abgeordnete waren auch als Beobachter bei den sogenannten Referendum auf der Krim und bei den sogenannten Wahlen im Donbass und versuchen, denen Legitimität zu verleihen. Die russische Staatspropaganda nutzt die Nationalisten in den Parlamenten der EU auch für eine verzerrte Darstellung des politischen Diskurses in der EU. Das kann man gut in den kremlnahen Medien verfolgen. Da werden nämlich häufig nationalistische Abgeordnete aus der EU zitiert, AfD-Bundestagsabgeordnete zum Beispiel, wenn es um Deutschland geht. Und dann heißt es in den russischen Medien, im Bundestag wurde dies oder das kommentiert oder in Deutschland regt man sich über dies oder jenes auf. Und dabei wird aber nicht erwähnt, dass es sich um Hinterbänkler aus der Opposition handelt. Vertreter der Regierungsparteien werden gar nicht erst befragt.
Nun gab und gibt sich Russland ja eigentlich als Vorkämpfer gegen den Faschismus in Europa. Wie passt diese Unterstützung nationalistischer rechter Parteien damit überhaupt zusammen?
Ja, das wird wenig diskutiert in Russland. Es gibt eine Politikberaterin, interessanterweise Mitglied im obersten Rat der Kreml-Partei Einiges Russland, also keine Oppositionelle. Sie heißt Veronika Krascheninikova und sie kritisiert die Unterstützung der Rechten durch Russland seit längerem. Sie erinnert hauptsächlich daran, dass Russland ein Vielvölkerstaat ist. In Russland leben ja rund 20 Millionen Muslime und sie gehören dazu, wie Präsident Putin mehrfach unterstrichen hat. Krascheninikova sagt, sogar viele der Äußerungen aus den rechtspopulistischen Parteien in der EU wären in Russland strafbar wegen Aufrufen zu Hass oder zu Extremismus. Und dass der Kreml diese Kräfte trotzdem unterstützt, das kann man nur damit erklären, dass dem Kreml kurzfristige politische Interessen wichtiger sind als langfristige Strategien.
Putins Freunde in Europa, darüber sprach ich mit unserer Russland-Korrespondentin Gesine Dornblüt in Moskau. Vielen Dank. Dass sich die Bundesregierung inzwischen damit brüstet, wenige Dutzend Geflüchtete von Seenotrettern aufzunehmen, das spiegelt ganz gut die aktuelle Flüchtlingssituation hierzulande wider. Einerseits ist die Bereitschaft auch Deutschlands gesunken, viele Geflüchtete aufzunehmen. Auf der anderen Seite kommen aber auch viel weniger. 2018 ist die Zahl der Asylanträge um 17% gesunken. Ganz anders sieht das auf Zypern aus. Auf der knapp 1 Million Einwohnerinsel suchten letztes Jahr fast 8000 Menschen Asyl, rund 70% mehr als 2017. Zypern hat damit prozentual mehr Asylbewerber als jedes andere EU-Land. Michael Franzen ist der Sache nachgegangen und dabei auf kühl kalkulierende Politiker gestoßen und verzweifelte Geflüchtete.
Ein Papierfetzen. Er ist Ahmed Ibrahims letzte Hoffnung. Nikosia, die zyprische Hauptstadt, das Büro des Flüchtlingsrats Zyperns, der Hilfsorganisation. Wortlos stopft der syrische Asylbewerber den Streifen mit der Nummer des UN-Flüchtlingshilfswerks in seine Hosentasche. Eigentlich hatte der gelernte Maurer gehofft, dass ihm die NGO helfen könnte, herauszufinden, was mit seinem Asylbescheid ist. Stattdessen nur eine Telefonnummer. Das neue Leben des 34-Jährigen steht unter keinem guten Stern.
Seit 6 Monaten warte ich jetzt schon auf meine Papiere. Ohne die darfst du als Asylbewerber in Zypern nicht arbeiten. Ein paar Mal habe ich bei den Behörden nachgefragt, doch es ist immer das Gleiche. Sie vertrösten dich. Es tut sich nichts.
7.760 Geflüchtete haben letztes Jahr auf Zypern Asyl beantragt. 69% mehr als 2017. Die meisten stammen aus Syrien, gefolgt vom Irak und afrikanischen Ländern wie dem Kamerun und Nigeria. Sie kommen per Boot oder über den türkisch besetzten Teil der Insel. Zypern als neues Lampedusa Europas, weil die meisten anderen Fluchtrouten dicht sind und Syrien keine 200 Kilometer entfernt liegt. Das Land tut sich schwer mit der neuen Rolle. Das muss man Corina Drusciotto nicht zweimal sagen. Natürlich weiß auch die Chefin des Flüchtlingsrats, dass sich auf Behördenschreibtischen über 8000 unbearbeitete Asylanträge stapeln, Unterkünfte fehlen.
Wir haben ein riesen Wohnungsproblem. Überall siehst du obdachlose Geflüchtete. Asylbewerber bekommen zwar einen Mietzuschuss, doch der beträgt monatlich nur 100 Euro. Damit findest du keine Wohnung. Und zurück ins Erstaufnahmelager ist auch keine Option. Es gibt ja nur eines für Erwachsene, ein völlig überfülltes.
Ganz einfach, wir haben nicht genug Platz für alle. Die Flüchtlinge sind für ein kleines Land wie Zypern ein kolossales Problem. Bei den aktuellen Zahlen, 1000 Asylbewerber im Monat, wie soll ich da planen? Es übersteigt unsere Aufnahmefähigkeit.
Konstatiert der zyprische Innenminister Konstantinos Petridis. Gibt es Hilfe von den anderen EU-Ländern? Der Konservative schüttelt den Kopf. Gibt es keine. Zumindest die Brüsseler EU-Kommission springt ein. Mit knapp 40 Millionen Euro, 29 Dolmetschern und Fachleuten. Goscha Crisanto ist auf den Innenminister nicht gut zu sprechen. Für die Leiterin der Caritas-Beratungsstelle für Geflüchtete ist Petridis kein Getriebener, sondern ein Zyniker.
Er macht das mit Absicht. Ich muss nur wiedergeben, was er und andere offen sagen. Wir wollen keine Bedingungen schaffen, die so attraktiv sind, dass noch mehr Geflüchtete kommen. Wir wollen sie abschrecken.
Aus drei Leuten besteht Goscha Crisantos Team. Für mehr reicht das Geld nicht. 120 Hilfesuchende schauen täglich in der Beratungsstelle vorbei. Malaki Ani ist einer von ihnen.
Ich komme jeden Morgen hierher. Meine ganzen Sachen sind in diesem Rucksack. Ich habe ja keine Wohnung. Es ist schlimm. Manchmal denke ich, mein Kopf platzt.
Seit einem Monat ist der 28-jährige Nigerianer in Zypern und auf sich allein gestellt. 10 Minuten sind es zu Fuß von der Caritas bis zum Park unterhalb des Busbahnhofs.
Die Bank da, das ist mein Bett. Siehst du? Auf der Seite schlafe ich. Meist bleibe ich auch tagsüber im Park.
Mehr zur Flüchtlingsinsel in Not, Zypern, gibt es morgen in unserem Hintergrund um 18.40 Uhr hier im Deutschlandfunk. Wenn in diesen Wochen wieder die Touristen Kroatien bereisen, geht es für die allermeisten natürlich wieder an die Adria, die Inseln, nach Split, nach Dubrovnik, ziemlich sicher aber nicht nach Vukovar in Slawonien. In dieser Region im Osten ist vom Aufschwung Kroatien wenig zu spüren. Der Krieg, der ist dagegen immer noch sehr präsent. Die kroatische Mehrheitsgesellschaft und die serbische Minderheit leben in Slawonien, wenn es gut läuft, aneinander vorbei. Und immer wieder kommt es zwischen Kroaten und Serben auch zu Auseinandersetzungen. Denn viele, die 1991 miterlebt haben, wie Nachbarn von einem Tag auf den anderen zu Feinden wurden, können sich bis heute kaum von diesen Feindbildern lösen. Aber wie sieht's bei den Millennials aus, der Generation nach 1991? Grit Eggerichs hat mit kroatischen und serbischen Jugendlichen über die Kriegsgeschichte in ihrer Stadt gesprochen.
Jelika, Daniela und David sitzen mit ihrer Lehrerin Branka im Klassenzimmer. Es riecht nach Farbe. Das Wirtschaftsgymnasium Vukovar wurde gerade energetisch saniert, mit EU-Fördergeldern. Die Straße zur Schule ist frisch asphaltiert. Vukovar befindet sich gut 20 Jahre nach Kriegsende noch immer im Aufbau. Auch was die Stimmung zwischen Serben und Kroaten angeht. Jelika, 19, sitzt im Schneidersitz auf einem Tisch.
Da war dieses Fußballspiel hier, die kroatische Hymne wurde abgespielt. Und da waren 5 oder 6 Schüler aus Vukovar, die nicht aufgestanden sind. Die haben keinen Respekt vor der Stadt oder vor dem Land, in dem sie leben.
Die Schüler aus serbischen Familien, die einfach sitzen geblieben waren, sorgten für einen landesweiten Skandal. Auf die offizielle Website der Stadt wurde ein Video gestellt, das die Szene zeigte. Vukovars Bürgermeister forderte in einem Fernsehinterview mehr Respekt vor den kroatischen Heiligtümern. Der Chef der Partei der serbischen Minderheit protestierte derweil gegen die Veröffentlichung des Videos. Denn die noch minderjährigen Schüler sind darauf deutlich erkennbar. Einer der Jungen wurde kurz darauf an einer Bushaltestelle angegriffen und geschlagen. David ist 16, ethnischer Serbe, und er mag seinen kroatischen Bürgermeister trotzdem.
Er verhält sich manchmal ungeschickt in der Öffentlichkeit. Und das zeigen sie dann überall in den kroatischen Medien. Das wird übertrieben. Er ist okay. Er macht viel für Vukovar. Wir bekommen neue Straßen und er sorgt dafür, dass Unternehmen sich hier ansiedeln.
Die Wirtschaft wächst aber nur langsam. Die Löhne sind niedrig, die Arbeitslosigkeit hoch. In den 80er Jahren war die Stadt ein bedeutendes Zentrum der Textil- und Gummiindustrie. Inzwischen ist Vukovar aber vor allem eine politisch gepflegte Gedenkstätte des kroatischen Unabhängigkeitskrieges, ein nationaler Mythos. Jelika, Daniela und David haben den Krieg nicht miterlebt, aber seine Folgen sind für sie deutlich spürbar. Es gibt Cafés hier, in die nur Kroaten oder nur Serben gehen.
Man erkennt sie an der Musik. In kroatischen Bars läuft Thompson und in serbischen Bayer Malik Ninja.
Die zwei Beispiele sind extrem. Die kroatische Band Thompson wurde mit einem Loblied auf die faschistischen Konzentrationslager des kroatischen Ustascha-Regimes bekannt. Zwischen 1941 und 1945 wurden hier Juden, Serben und Roma gefoltert, zu harter Arbeit gezwungen und ermordet. Der serbische Sänger Bajar Malik Ninja schrieb in den 90er Jahren die gewaltverherrlichende Begleitmusik der Kriege gegen Kroatien, Bosnien und den Kosovo. David ist es aber wichtig zu differenzieren.
Die meisten Cafés sind aber offen für alle.
Seine Eltern sind Serben, Danielas Kroaten. Jelikas Familie ist gemischt. Ihre Familien flüchteten zu Kriegszeiten an unterschiedliche Orte. Jelikas und Danielas Väter hatten im Krieg für die Unabhängigkeit Kroatiens gekämpft. Der Staat förderte ihre Rückkehr in die zerstörte Stadt mit günstigem Wohnraum. Daniela möchte nicht über den Krieg sprechen. Sie fürchtet Albträume. Jelika wollte eigentlich auch nichts dazu sagen. Aber dann muss sie doch einiges loswerden.
During the war,
während Serben meinen Vater verprügelten, schlugen Kroaten meinen Onkel und meinen Großvater.
You can't say anything about that. It's difficult.
Was sie über den Krieg weiß, hat sie von ihren Eltern erfahren. Mutter halb Serbin, halb Bosnierin, Vater Kroate. Voriges Jahr ist er gestorben. Seit dem Krieg litt er an einer posttraumatischen Belastungsstörung. In serbischer Kriegsgefangenschaft wurde er misshandelt, erzählt Jelika. Ihr serbischer Großvater und ihr serbischer Onkel saßen derweil in einem kroatischen Internierungslager.
Kroaten haben die eine Hälfte meiner Familie getötet, Serben die andere. Also kann ich darüber nichts sagen. Du kannst dir darüber eigentlich keine eigene Meinung bilden, weil jede Seite dich vereinnahmen will. In meiner Familie wird sehr schlecht über die jeweils andere Seite gesprochen, auch über Gewalt. Familientreffen? Nein, danke.
Die serbisch dominierte jugoslawische Volksarmee hat 1991 kroatische Städte gezielt angegriffen. Serbische Soldaten haben Kriegsverbrechen begangen. Kroatische Kämpfer aber auch. Das wird im öffentlichen Diskurs in Kroatien aber meist verschwiegen oder relativiert. Und deshalb kann Jelika laut und deutlich Respekt vor der kroatischen Nationalhymne einfordern, aber über die Verbrechen an ihren serbischen Verwandten zu reden, war und ist kaum möglich.
Mein Vater hat Serben gehasst. Trotzdem werde ich meinen Vater immer lieben. Er ist eben mein Vater. Aber es ist nicht meine Schuld, wie er war.
David betont, dass er nationalistische Musik nicht mag. Aber als er am Ende seine persönliche Friedensutopie erklärt, zuckt seine kroatische Lehrerin zusammen.
Es gibt Leute, die den Hass nicht hinter sich lassen können. Die wollen nicht verstehen, dass wir alle eins sind und dass es diese große Chance gibt, dass Kroatien, Serbien und die anderen Teilstaaten Jugoslawiens wieder ein Land werden.
Eine sprachliche Tretmine. Ausgesprochen von einem jungen, überzeugten Pazifisten, der wohl noch viel Versöhnungsarbeit vor sich hat. Lehrerin Branka verteidigt noch einmal die aktuellen Grenzlinien.
Als im Krieg so viele Leute hier kamen, um zu helfen, vom Roten Kreuz zum Beispiel, die dachten, sie seien in Jugoslawien. Und manche Ausländer wissen immer noch nicht, wo Kroatien liegt und sagen zu mir, ah, du bist aus Jugoslawien. Nein.
No, I'm from Croatia.
Trotz sprachlicher Tretminen sind kroatische und serbische Schüler fest entschlossen, mit den ethnischen Feindbildern aufzuräumen. Mehr aus Slavonien, die kroatische Region, in der der Krieg immer noch so präsent ist, gibt's morgen in den Gesichter Europas ab 11.05 Uhr hier im Deutschlandfunk. Hier übernimmt jetzt Benedikt Schulz mit Tag für Tag und das war's von uns, von Europa heute. Mein Name ist Manfred Götzke. Danke fürs Zuhören.